Gut. Können wir weitermachen, weil die Zeit verstreicht. Wir stehen noch ziemlich am Anfang von Kapitel 3 und 4 kommt dann die beiden Kapitel, wo wir die eigentliche Lehre dieses Briefes finden. Wir hatten die Verse 1 bis 5 gesehen, wo wir gemerkt haben, wie Paulus über das, wie die Galater sich verhielten und wie sie auf diese Lehren der Gesetzeslehrer hereingefallen war, wie er da erschüttert darüber ist und wie er sie wirklich versucht aufzurütteln. Dann hatten wir gesehen, dass er am Beispiel von Abraham gezeigt hat, dass Abraham auf dem Grundsatz des Glaubens von Gott gerechtfertigt worden ist. Übrigens dasselbe zeigt auch der Römerbrief. Und nicht durch Halten des Gesetzes, denn das Gesetz war zur Zeit Abrahams noch gar nicht gegeben. Und wir hatten auch gesehen, dass Abraham nicht nur der biologische Vater des Volkes Israel ist, sondern der Vater der Gläubigen. Wir hatten gesehen, dass wie Gott in Bezug auf seine Nachkommenschaft in zwei verschiedenen Bildern geredet hat. Einmal im Bild der Sterne des Himmels, also das himmlische Volk, und im Bild des Sandes am Ufer des Meeres das irdische Volk angesprochen hatte. Nun kommen wir zu dem nächsten. Das Gesetz bewirkt den Fluch, die Verse 10 bis 14. Ich mache jetzt mal schnell weiter. Das hatten wir schon alles. Das Gesetz bewirkt Fluch. Das sind also diese Verse. Denn so viele aus Gesetzeswerken sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Und es gibt keinen Menschen, der das Gesetz vollkommen gehalten hat. Paulus sagt zwar einmal im Brief an die Philipper, Kapitel 3, was das Gesetz betrifft, tadellos erfunden, sagt er wirklich nicht. Ich glaube aber, dass er damit gewisse Teile des Gesetzes meint. Es gibt ein Gesetz, ein Gebot, das wohl kein Mensch gehalten hat, wenn es heißt, du sollst nicht begehren. Denn das richtet sich an das Herz, nicht? Ein Gebot wie du sollst nicht töten, da würden vielleicht viele Menschen sagen, habe ich noch nie getan. Es wird auch vielleicht manche Menschen geben, die sagen, ich habe noch nie gestohlen. Du sollst nicht stehlen. Aber ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sagen könnte, ich habe noch nie begehrt. Etwas, was mir eigentlich nicht gehört. Ich habe es haben wollen. Ja? Begehren ist ja noch nicht eine Handlung, dass ich es wegnehme, sondern begehren. Und selbst das, du sollst nicht begehren. Das ist also ein Gebot, was kein Mensch je gehalten hat. Und dieses Gesetz bewirkt also Fluch. Wenn man ein Gesetz übertritt, steht man unter dem Fluch. Dann Vers 11, dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Habakuk, aus dem Alten Testament. Dieser Vers wird im Neuen Testament dreimal zitiert. Und zwar im Römerbrief, im Galaterbrief und im Brief an die Hebräer. Und interessant ist, man müsste in jedem dieser drei Briefe diesen Vers auf einem anderen Wort betonen. Im Römerbrief geht es um die Rechtfertigung aus Glauben. Da würde ich die Betonung auf gerecht legen, der Gerechte. Da geht es um die Frage, wie werde ich gerecht? Hier im Brief an die Galater, da geht es darum, Glaube und Gesetz, da würde ich die Betonung auf Glauben legen, dass der Glaube dasjenige ist, was einen rechtfertigt und nicht das Gesetz. Und im Hebräerbrief, da ist das am Ende von Kapitel 10, da würde ich die Betonung auf Leben legen. Da ist es nämlich, dass der Gerechte aus Glauben leben wird. Wie lebe ich als Christ? Darum geht es. Wie führe ich mein Leben? Hier aber ist es, dass nur der Glaube, dass man nur durch den Glauben Gerechtigkeit erlangt, etwas, was eben schon im Alten Testament steht. Das hat der Prophet Habakuk schon gesagt. Der Gerechte wird aus dem Grundsatz des Glaubens leben, nicht auf dem Grundsatz der Werke. Das sehen wir in Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das ist das Prinzip des Gesetzes. Tu das und du wirst leben. Tun ist aber nicht Glauben. Das Prinzip des Gesetzes ist Tun und nicht Glauben. Dann, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Das betrifft natürlich vor allem das Volk Israel, weil es unter dem Gesetz gestanden hat. Und wie hat Christus sie losgekauft? Indem er ein Fluch für uns geworden ist. Und immer wieder bezieht sich Paulus hier auf Sätze aus dem Alten Testament, um gerade diesen Verführern und denen ja die Galater erlegen war, zu zeigen, das alles steht schon im Alten Testament. Auch dieses verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Dort ist wirklich wohl mehr ein Erhängter gemeint, den man also am Baum aufhängt, ja, mit dem Strick um den Hals. Aber das wird angewandt auf den Herrn Jesus, der eben auch an einem Holz hing, nicht mit einem Strick, sondern angenagelt an das Kreuz. Und da ist er ein Ausdruck des Fluches. Und das hat er auch getan, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme. Vers 14, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch Glauben. Also, Israel stand unter Gesetz und damit unter dem Fluch. Und da musste sie Christus von loskaufen. Wir standen in der Weise als Gläubige aus den Nationen nicht unter dem Fluch, in diesem Sinne jedenfalls nicht so direkt wie die Juden. Aber jetzt gibt es eben einen ganz völlig neuen Grundsatz, wie man gerechtfertigt wird. Eigentlich war der schon im Alten Testament angekündigt. Nicht durch das Halten von Geboten, sondern auf der Grundlage des Glaubens. Das war für die Juden ein neuer Grundsatz und für uns war es der erste Grundsatz. Wir standen nie auf dem Grundsatz des Gesetzes. So ist es jetzt für Juden und solche aus den Heiden ein neuer, gemeinsamer Grundsatz. Es ist der Glaube. So, und jetzt vergleicht er noch, kommt noch einmal Abraham vor uns, Vers 15 bis 18. Und er vergleicht jetzt zwei Bündnisse. Brüder, ich rede nach Menschenweise. Selbst eines Menschenbund, also wenn ein Mensch irgendeinen Vertrag macht, der bestätigt ist, hebt niemand auf oder verordnet etwas hinzu. Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinen Nachkommen. Er sagt nicht, und den Nachkommen als von vielen, sondern als von einem. Und deinem Nachkommen, welcher Christus ist. Früher in der alten Elberfelder Übersetzung stand dort Same, deinem Samen. Und da wusste man nie ganz genau, ist das Wort Same Einzahl oder Mehrzahl. Das konnte man an dem Wort Samen nicht ablesen. Deinem Samen, das konnte Mehrzahl oder Einzahl sein, in der deutschen Übersetzung, nicht? Jetzt steht das modernere Wort Nachkommen da und jetzt wird es klar, an deinem Nachkommen, Einzahl. Sonst müsste ja stehen und deinen mit dem N hinten Nachkommen. Nicht? Es ist also auch wirklich im hebräischen Urtext, ist es Einzahl. Es ist der Nachkomme Abrahams und das ist Christus. Das ist Christus, an den hier gedacht ist, nicht? Der Christus kam ja dem Fleische nach aus der Linie Abrahams. Abraham, Isaak, Jakob, dann Juda und dann ging es weiter, nicht bis auf Josef. Dann kam der Herr Jesus. Dieses aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig. Das ist die Verheißung aufhebt. Also das Gesetz kam erst 430 Jahre später. Und die Verheißung an Abraham war so lange vorher und wird durch das Gesetz nicht beiseite gesetzt. Gesetz und Verheißung schließen sich aus. Und das Erbe war nach Verheißung dem Christus gegeben. Der Zweck des Gesetzes. Wozu ist dann überhaupt das Gesetz? Wenn das Gesetz kein Leben geben kann, wenn man durchs Gesetz nicht gerechtfertigt wird, ja, was soll denn dann das überhaupt? Warum hat Gott denn das Gesetz überhaupt gegeben? Nun, das Erste ist, warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Ohne Gesetz gibt es zwar Sünde, aber nicht Übertretung. Ja? Übertretung tritt erst dann ein, wenn ein Gebot ist und ich halte es nicht. Dann habe ich dieses Gebot übertreten. Sünde ist alles, was wir tun ohne Gott. Unabhängig davon, ob es ein Gesetz gibt oder nicht. Im Neuen Testament ist das noch viel härter ausgedrückt. Da heißt, alles, was wir nicht aus Glauben tun, ist Sünde. Ob ein Gebot da ist oder nicht. Was wir nicht aus Glauben tun, aus diesem inneren Antrieb, unter der Leitung des Geistes, ist Sünde. Aber wenn jetzt ein Gebot da ist, dann wird die Sünde sogar zur Übertretung. Das heißt, dann habe ich ein Gesetz verletzt. Und das macht es eben deutlicher, dass wirklich Sünde eingetreten ist, wenn es gleichzeitig auch Übertretung ist. Und darum hat Gott das Gesetz gegeben, um den Juden zu zeigen, deutlicher zu zeigen, wie sündig sie waren. Das Gesetz wurde gegeben, damit aus der Sünde Übertretung würde. Da komme ich jetzt gleich noch zu. Ich will noch eins sagen. Wenn ein kleines Kind, da steht eine Dose, sagen wir eine Schale mit Bonbons auf dem Tisch. Ja? Das Kind ist noch so klein, das kann nicht auf den Tisch gucken. Also nimmt es davon gar nichts wahr, das geht auch nicht an die Schale dran. Wenn ich aber jetzt dem Kind sage, hier auf dem Tisch steht eine Schale, aber da gehst du bitte nicht dran, dann wissen wir genau, was passiert. Dann holt sich das Kind früher oder später einen Stuhl hoch und das, was vorher nicht gesehen hat, man hat ja gesagt, da gehst du nicht dran, das holt sich jetzt gerade. Genau das bewirkt das Gesetz. Das Gesetz praktisch verführt mich sogar noch zur Sünde. Das Gesetz, wenn es sagt, das tu bitte nicht, ja, gerade dann tue ich es. Vorher ist mir überhaupt nicht der Gedanke gekommen, daran das zu tun. War gar nicht in meinem Kopf drin. Aber jetzt kommt es in meinen Kopf rein, durch das Verbot. Und dann übertrete ich es. Dann möchte ich noch etwas dazu sagen. Das Gesetz ist uns schon aufgefallen, dass die meisten Gebote, ich denke jetzt mal nur an die 10, das Wörtchen nicht enthalten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Nicht, nicht, nicht. Wovon geht das Gesetz aus? Dass der Mensch immer das Böse tun will. Und dann kriegt er immer eins auf die Finger und sagt, nein, nein, nein. Jetzt aber muss man dem, der aus Gott geboren ist, der neues Leben hat, der die Natur Gottes hat, das ist auch geschehen, als wir wiedergeboren sind, muss ich der neuen Natur sagen, du sollst nicht. Muss ich überhaupt nicht, das will ich gar nicht. Da merken wir, das Gesetz richtet sich an den Sünder, an den Menschen, der das Böse tun will. Der neue Mensch, der Wiedergeborene, der will gar nicht sündigen. Dem muss ich nicht sagen, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Das will er ja gar nicht. Der will das Gute tun. Darum, dass allein schon die Art, wie das Gesetz gegeben ist, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht, zeigt, dass es sich an den Menschen richtet, der das Böse in sich hat. Und dem muss man immer auf die Finger klopfen. Aber noch einmal, gerade das Gesetz bewirkt dann, dass man oft etwas tut gegen das Gesetz, worüber man früher überhaupt gar nicht gedacht hat, dass man das tun würde. Das reizt, Römerbrief sagt, das reizt an zur Sünde. Ein Verbot bewirkt gerade das Gegenteil, nämlich dass ich das Verbot übertrete. Dann möchte ich noch eine Unterscheidung machen. Das ist eine ganz wesentliche Unterscheidung zwischen dem Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat, und dem Bund, den Gott am Sinai gemacht hat. Beim Bund mit Abraham, das war ein Bund der Verheißung. Da hat Gott von Abraham überhaupt nichts verlangt. Da hat Gott gesagt, ich mache einen Bund mit dir und ich schenke dir alles. Das heißt, der Einzige, der Verpflichtungen einging, war Gott. Abraham überhaupt nicht. Er hatte keine Verpflichtungen. Darum ist es Verheißung. Gott hat geschenkt. Der Bund vom Sinai hat einen ganz anderen Charakter. Da gab es jetzt zwei Vertragspartner. Da gab es den Vertragspartner Gott und es gab den Vertragspartner Mensch. Und beide hatten Verantwortung. Und zwar war die Verantwortung des Menschen vorlaufend. Er musste das Gesetz halten. Und jetzt kam die Verantwortung Gottes. Dann wollte Gott segnen. Das war seine Verpflichtung. Gott hat gesagt, ich will segnen. Aber erstmal bist du gehorsam. Wenn du gehorsam bist, dann will ich dich segnen. Das ist also der Charakter des Gesetzes, des Bundes vom Sinai, zwei Vertragspartner und beide haben Verpflichtungen. Nur die Verpflichtung des Menschen ist vorauslaufend. Zuerst muss er seiner Verpflichtung nachkommen. Dann kommt Gott seiner Verpflichtung nach. Und wir wissen, Mose kam vom Berg runter, da hat das Gebot schon gebrochen. Es war schon kaputt. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben, neben mir, da war das goldene Kalb. Sie waren ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen. Das ist also der große Unterschied des Bundes mit Abraham. Nur Gott übernimmt Verpflichtungen. Das ist ein Bund der Verheißung. Und dieser andere Bund vom Sinai, zweiseitig, und der Mensch hat versagt. Ich habe es gesagt, beim Bund mit Abraham übernahm Gott allein alle Verpflichtungen. Ja, das Gesetz tritt nicht in Konkurrenz zur Verheißung. Gerechtigkeit ist nur aus Glauben an Jesus Christus zu erreichen. Anders wird ein Mensch nicht gerecht vor Gott. Nicht durch Werke, sondern nur durch den Glauben an den Herrn Jesus. Dann, das Gesetz hatte also einmal diese Aufgabe, die Sünde noch sündiger zu machen. Das doch deutlicher dem Menschen zu zeigen, dass er versagt hat. Aber dann war es auch ein Erzieher. Jetzt kommen wir die Verse 23 bis 26. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt. Wenn Paulus hier von wir spricht, meint er immer wir die Juden. Wir, das Volk Israel. Wir waren unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben, der geoffenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Erzieher gewesen auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Da aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Also das Bild, was da vor einem ist, ist das Bild eines kleinen Kindes, das noch nicht, wie nennt man das, volljährig, noch nicht geschäftstüchtig, noch nicht geschäftsfähig ist, ja, wo dann Vormund ist oder ein Erzieher, der eben noch die Verantwortung übernimmt, und das Kind ist unmündig, das meinte ich, dieser Ausdruck, unmündig, ja. Und mit diesem, aus dem täglichen Leben, mit diesem Bild vergleicht Paulus jetzt diesen Zustand des Volkes Israel unter dem Gesetz. Sie waren wie Unmündige. Und jetzt aber, wo Christus gekommen ist, trat das Gesetz beiseite, und jetzt wurden sie, wenn sie an den Herrn Jesus glaubten, erwachsene Söhne. Jetzt aber sind sie nicht mehr unter diesem Erzieher, das bezieht sich nur auf die Juden, die an den Herrn Jesus glauben, sie sind nicht mehr unter dem Gesetz. Und auf dem gleichen Grundsatz sind auch die Nationen, die nie unter Gesetz waren, auf dem Grundsatz des Glaubens Söhne Gottes. Jetzt hatten ja diese judaisierenden Lehrer gesagt, ja, ihr könnt diese wunderbaren Verheißungen an Abraham, die könnt ihr also nur erlangen. Abraham ist beschnitten worden, wenn ihr euch auch beschneiden lasst. Und jetzt sagt Paulus in den Versen 27 bis 29, denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Damit ist nicht gemeint, es gibt keine Juden, es gibt keine Griechen, es gibt keine Sklaven, es gibt keine Freien. Die gab es alle. Es gibt einen Mann, es gibt eine Frau. Nur das, was wir vor Gott sind, da spielen diese Dinge keine Rolle. Da spielt nicht die nationale Herkunft eine Rolle. Da spielt nicht... Oh, da habe ich irgendwas... Ja, da spielt die nationale oder religiöse Herkunft keine Rolle. Da spielt die soziale Herkunft keine Rolle, ob man Geschäftsinhaber ist oder ob man Arbeitnehmer ist oder Arbeitgeber, spielt keine Rolle. Da spielt auch das Geschlecht keine Rolle, ob man Mann oder Frau ist, sondern alleine, dass man an den Herrn Jesus glaubt. Und wenn man zu Christus gehört, Christus ist, haben wir gesehen, der Nachkomme, dem die ganzen Verheißungen Abrahams gelten. Und wenn wir dann in Christus sind, dann sind wir auch Erben dieser Verheißung. Egal, ob wir aus den Juden sind oder nicht. Kapitel 4, die Überschrift, wir hatten jetzt gesehen, Kapitel 3 war Gesetz oder Gnade. Kapitel 4, noch ein bisschen spezieller, der Unterschied zwischen Sohnschaft und Knechtschaft. Die Juden waren, ich hatte das schon gesagt, Unmündige unter dem Gesetz. Jetzt sind wir nicht mehr Unmündige, jetzt sind wir Söhne, erwachsene Söhne. Und jetzt war die Frage, ihr, die ihr aus den Heiden kommt, ihr wart einst Götzendiener und jetzt die da gekommen sind und euch sagt, ihr müsstet das Gesetz halten, ja, einst Götzendiener, jetzt sollt ihr also Entschuldigung, Diener des Gesetzes werden. Ist das schon mal was Besseres wie Götzendiener? Jetzt sollt ihr also Diener des Gesetzes werden. Wir werden sehen, Paulus sagt, nein, bitte nicht. Und am Ende finden wir nochmal einen Appell des Apostel Paulus an die Galater in rührender Weise. Und ganz zum Schluss noch einmal ein Bild aus dem Alten Testament. Wir werden das noch anschauen. Unmündige unter Gesetz will ich nicht viel zu sagen, weil die Zeit voranschreitet. Nur eins, das mag uns überraschen. Wenn wir da lesen, in Vers 3, so auch wir, als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Was meint er damit? Wir, da meint er die Juden mit. Wir waren geknechtet unter die Elemente der Welt. Und was versteht er unter den Elementen der Welt? Das Gesetz. Das Gesetz, das Gott gegeben hat. Sagt er hier, das sind Elemente dieser Welt. Das mag uns etwas eigenartig erscheinen, aber so spricht Paulus hier. Übrigens zu Vers 4, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Damit er die unter Gesetz waren, loskaufte. Damit wir die Sohnschaft empfingen. Alles jüdisch hier. Sie waren unter Gesetz, Christus hat sie losgekauft. Aber ich meine jetzt dieses geboren von einer Frau, das habe ich neulich bei einem Bruder gelesen, das hat mich tief beeindruckt. Die Bibel zeigt, dass durch Eva, das ist jetzt kein Niedermachen von Frauen, aber so sagt es die Bibel, dass durch Eva in einer gewissen Weise die Sünde in die Welt gekommen ist. Zwar wird Adam verantwortlich gemacht, das sehen wir in Römer 6, nicht? Dass durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, da wird eigentlich Adam verantwortlich gemacht, als der Mann wird verantwortlich gemacht. Aber wir wissen, die erste, die von der Frucht gegessen hat, war doch Eva. Wir sehen auch, dass Gott dann darum sagt, dass die Frau in der Gemeinde schweigen soll, nicht? Dass sie auch langes Haar haben soll. Er sagt, die Frau ist erst nach dem Mann geschaffen, und ein zweiter Grund ist, die Frau ist verführt worden von der Schlange, nicht der Mann. Aber noch einmal, ich will damit die Frauen nicht niedermachen. Darum geht es jetzt hier nicht. Sondern hier ist eigentlich was Positives. Durch die Frau, durch Eva, sie hat als erstes die Sünde begangen. Durch eine Frau ist letzten Endes die Sünde in die Welt gekommen. Aber der Erlöser, der ist auch durch eine Frau in die Welt gekommen. Geboren von einer Frau. Und das hatte er ja schon der Schlange gesagt, Gott, dass die Nachkommenschaft der Frau, früher stand der Same, nicht? Die Nachkommenschaft der Frau würde der Schlange den Kopf zertreten. Noch einmal, durch eine Frau kam die Sünde in die Welt. Aber durch eine Frau kam auch der Erlöser in diese Welt. Und weil Gott inzwischen das Gesetz gegeben hatte, wurde der Erlöser auch unter dieses Joch geboren. Der Herr Jesus wurde nicht als Heide geboren, sondern da war ein Volk, dem hatte Gott diesen Erzieher gegeben, und dann wurde auch der Herr Jesus da unter dieses Joch geboren, unter das Gesetz. Na, da ist was, irgendwas nicht ganz in Ordnung. Dann in den Versen 5b bis 7, er hat uns losgekauft, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und jetzt merken wir zu Vers 5 und 6, Paulus springt immer ein bisschen hin und her. In Vers 5 sagt er, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und dass er uns vom Gesetz loskaufte, dass wir, das sind wieder die Juden, wenn er mit wir spricht. Aber im nächsten Vers, in Vers 6, sagt er, weil ihr aber Söhne seid. Dann meint er wieder die Galater, ihr seid Söhne. Nicht? Natürlich war Paulus auch ein Sohn Gottes. Aber da merken wir, jetzt spricht er wieder die Heidenchristen an. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der da ruft, aber Vater. Niemand unter Gesetz hat Gott Vater genannt. Niemals hat ein Gläubiger im Alten Testament gesagt, mein Vater. Konnte er nicht. So ein Verhältnis war nicht da zu Gott, dass ein Mensch gesagt hätte, mein Vater. Die Jünger, die hörten den Herrn Jesus beten. Und da hörten sie zum ersten Mal, dass jemand betete, mein Vater. Natürlich, er ist ja der Sohn Gottes. Er hat gesagt, mein Vater. Und dann waren sie so berührt, dann haben sie gesagt, Herr, lehre uns beten. Und dann gab er ihnen dieses sogenannte Vaterunser, nicht? Da heißt es, unser Vater in dem Himmel. Das heißt noch nicht mein Vater, nicht? Ganz so persönlich ist dieses Gebet noch nicht. Als unser Vater, also mehr global oder allgemein. Aber als dann der Herr Jesus aufgefahren oder als der Herr Jesus auferstanden ist, da sagt er zu Maria, gehe hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Er sagt übrigens nicht, ich fahre auf zu unserem Vater. Er sagt, zu meinem Vater und eurem Vater. Der Herr Jesus behält als ewiger Sohn immer eine Sonderstellung. Wir werden, die Gläubigen, werden Söhne Gottes genannt. Aber niemals wird ein einzelner Gläubiger in der Schrift Sohn Gottes genannt. Diesen Titel hat nur der Herr Jesus. Sohn Gottes. Wir werden zusammen Söhne genannt. Aber Sohn, das ist in Einzahl, das ist nur einer. Und darum auch in dieser Botschaft an Maria sagt er nicht, ich fahre auf zu unserem Vater. Er sagt zu meinem Vater, weil er eine ganz besondere Beziehung hat. Er ist der ewige Sohn, das sind wir nicht. Und doch ist er jetzt auch unser Vater geworden. Und dieser Geist Gottes, er bewegt uns zu sagen, Abba, Vater. Ich habe mich oft gefragt, warum es die Brüder nicht wagen. Mir scheint es, sie wagen es nicht, dieses Wort Abba zu übersetzen. Wisst ihr, was das auf übersetzt, Deutsch übersetzt heißt? Papa. Papa. Merken, es sind ja dieselben Buchstaben, nicht? Statt P, B und das A ist auch so. Das sind eben diese Laute, die ein kleines Kind, das gerade sprechen lernt, formt. Mama, Papa. Das sind die ersten Laute. Bei uns im Deutschen heißt das Papa. Und im Hebräischen heißt das Abba. Das sind die gleichen Laute, nur in einer anderen Reihenfolge. Aber so, das will sagen, eine solche Beziehung haben wir jetzt zu Gott. Ich sage zu Gott nicht Papa. Ich meine, es ist nicht geziemend. Aber es ist doch, so vertraut ist er mir. Ja? Hast du schon mal gebetet, mein Vater? Mein Vater? Ich bin 40 Jahre alt geworden, bis ich das zum ersten Mal gesagt habe. Ich hatte immer viel zum Herrn Jesus gebetet, bis ich einmal lernte, der Herr Jesus hat gesagt, dass wir den Vater bitten sollen. Und dann war ich fast 40 Jahre alt und habe ich gesagt, mein Vater. Und dann sind mir die Tränen heruntergerollt. Ich bin sein Kind. Er ist wirklich mein Vater. Hast du solch eine Beziehung zu ihm? Ich wünsche euch allen das, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wenn wir aber, dann, nicht, wir hatten gesehen, unter Gesetz waren sie Unmündige. Hier wird sogar gesagt, Knecht. Aber wenn wir Söhne sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes. Auch wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen, nicht mehr Knecht, sondern Sohn und Erbe. Einst Götzendiener, jetzt die Verse 8 bis 11. Aber damals freilich, als ihr Gott nicht kannte, dient ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt merkt er, spricht er wieder zu diesen Heidenchristen, nicht? Er spricht jetzt nicht zu Juden. Ihr Galater, ihr wart Götzendiener. Haben Götzen angebetet, nicht? Ihr wart Götzendiener. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden seid, wie wendet ihr euch wieder um zu den schwachen und armseligen Elementen, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Das tat natürlich der Jude. Der Jude hatte ja Festtage. Das fing an, das jüdische Jahr begann im Monat Abib. Abib heißt grüne Ähren. Das ist bei uns März, April. So, im Frühjahr. Das war der Monat Abib. Grüne Ähren. Da wurde das Passa dargebracht. Das war das Passafest, ist das erste jüdische Fest. Nicht? Und dann kommt ein Fest nach dem anderen. Gott hatte das genau vorgeschrieben, im ersten Monat, am so und so vielen Tag soll das Passa gefeiert werden. 50 Tage später war das Pfingstfest, das Fest der Wochen. Dann kam später dann das Fest des Posaunenhalles. Dann kam der große Versöhnungstag im siebten Monat und am Ende das letzte jüdische Fest, das Gott angeordnet hat. Sie hatten später dann noch eigene Feste hinzugemacht, das Purimfest zum Beispiel. Das erinnerte daran, dass das Volk Israel vor der Verfolgung in Babel gerettet wurde durch die Esther, nicht? Das Purimfest. Aber das letzte jüdische Fest, was Gott angeordnet hatte, war das Laubhüttenfest, wo sie in Laubhütten auf ihren Dächern gewohnt haben. Das sollte sie erinnern, eins hatte die in Ägypten auch in so Laubhütten gewohnt. Und ja, ein Jude beachtete natürlich alle diese Feste minutiös. Die Christen haben das übernommen. Leider. Da gibt es dann das Karfreitag, dann gibt es Ostern, dann gibt es Pfingsten und so weiter, Weihnachten, alle diese Feste. Ne? Die Christen haben das einfach übernommen. Die haben andere Feste, zum Teil sind das übrigens ja die jüdischen Feste, Passa ist Karfreitag. Ne? Das Fest der Erstlingsgabe ist Ostern. Das Fest der Wochen ist Pfingsten. Das waren ja Feste, die Dinge sogar in der Christenheit vorschatteten. Aber Paulus sagt, was beachtet ihr jetzt alles wieder? Wir sind himmlisch. Alle diese Tage und Wochen und Monate, das ist alles irdisch. Ich fürchte, ich habe vergeblich gearbeitet. Er nennt dieses ganze gesetzliche Wesen schwache, armselige Elemente. Der Satz ist vielleicht ein bisschen krass, aber der letzte, den ich da hingeschrieben habe. Aber letzten Endes sagt Paulus das. Er sagt, Gesetzesdienst, das ist wie Götzendienst. Weil er sagt, nicht, er spricht doch, aber damals freilich, als ihr Gott nicht kanntet, dient ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Also ihr wart Götzendiener. Das sind zwar nicht wirklich Götter, aber diesen Götzern habt ihr gedient. Und dann sagt er, jetzt aber, wie wendet ihr euch wieder um? Ihr habt im Glauben gelebt, als Christen. Und jetzt geht ihr wieder unter, jetzt wollt ihr euch unter das Gesetz stellen lassen? Ihr wendet euch um zu dem Alten. Ja, aber die waren doch Götzendiener gewesen. Ja, Paulus sagt, das ist nicht viel was anderes, was ihr macht. Ihr wendet euch wieder zu den Elementen dieser Welt zurück. Ja, und dann in Versen 12 bis 15. Seid wie ich. Paulus war frei, nicht? Paulus war frei, er lebte im Geiste, geführt durch den Geist und nicht nach irgendwelchen gesetzlichen Regeln. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Ich biete euch, ihr habt mir nichts zu leid getan. Ihr wisst aber, dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und die Versuchung für euch, die in meinem Fleisch war, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf wie Christus Jesus. Wir wissen, Paulus hatte im Korintherbrief steht das, einen Dorn im Fleisch. Wir wissen nicht genau, was das war. Ein Engel schlug ihn mit Fäusten. Das ist natürlich eine bildliche Sprache. Manche nehmen an, dass Paulus ein Augenleiden hatte, weil es dort heißt, sie hätten ihm am liebsten ihre Augen gegeben. Aber wir wissen es also nicht ganz genau. Als jedenfalls Paulus unter ihnen war, hatten die Geschwister, diese Menschen, oder die da zum Glauben kamen, gemerkt, der Paulus, der hatte irgendetwas, eine Schwachheit. Und dann haben sie aber nicht gesagt, oh, was ist denn das für einer da, der macht ja gar nichts her, sondern sie haben ihn geliebt, ja. Und jetzt war durch diese falschen Lehrer, war ein gewisses Misstrauen bei ihnen entstanden und das spürte Paulus heraus und dann sagt er, ja, was ist denn mit euch geschehen? Er sagt dann, ja, dass sie eifern um euch, das sind diese gesetzlichen Lehrer, damit ihr um sie eifert. Er sagt, die haben nur eins wollen die. Wenn die jetzt zu euch kommen und sagen, ihr müsst beschnitten werden und ihr müsst das Gesetz halten und ihr lasst euch beschneiden, dann gehen die nach Jerusalem und zurück und haben gesagt, so und so viele sind beschnitten worden und wir haben dafür gesorgt. Und dann glaubten sie groß dazustehen, dass sie endlich diesen Heidenchristen beigebracht hätten, ja, wie man als Christ richtig lebt. Und Paulus sagt, das ist genau völlig falsch. Jetzt will ich euch praktisch fragen, ich muss mich das auch fragen. Ich hoffe, dass ihr Christen seid. Ich kenne nicht alle persönlich hier, dass ihr wirklich an den Herrn Jesus glaubt, dass ihr Vergebung der Sünden habt. Ist das für jeden sicher hier im Raum, dass seine Sünden vergeben sind, weil der Herr Jesus dafür starb? weiß jeder hier im Raum, der an den Herrn Jesus glaubt, dass er diese Vergebung der Sünden hat? Oder hat da jemand noch Zweifel? Das hatten die Galater eigentlich nicht. Sie hatten einst glücklich angefangen. Wo ist nun, Vers 15, eure Glückseligkeit? Die haben dieses gespürt, als sie zum Herrn Jesus kamen. Diese Last dieses verkorksten Lebens, die war weggenommen. Sie waren wirklich glücklich. Kennst du das? Weißt du, dass deine Sünden vergeben sind? Weißt du, dass du den Heiligen Geist hast? Weißt du, ob du dich von diesem Geist leiten lässt? Oder lebst du nach gesetzlichen Regeln? Das muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Ich muss Viertelstunde Bibel lesen, 20 Minuten beten. Und ich sage nicht, dass man nicht 20 Minuten beten darf und eine Viertelstunde Bibel lesen darf. Bloß meine ich, wenn man so wie so ein Mönch so sagt, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Und das meinst du, das sei dann christliches Leben? Das hat mit christlichem Leben relativ wenig zu tun. Das ist Leben nach gesetzlichen Regelungen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Gesetz vom Sinai, das sind Gesetze, die man sich dann selbst macht. So, dann kommen wir müssen etwas zügiger machen, kommen wir zu dem Ende des Kapitels. Das ist nicht ganz so einfach. Die Verse 21 bis 31, da weist Gott noch, der Paulus nochmal auf etwas im Alten Testament zurück. Und zwar geht das wieder eigentlich, Ausgangspunkt ist wieder Abraham. Ich hatte das vorhin schon gesagt, Abraham hatte ja zwei Söhne. Der eine Sohn, den hatte er gezeugt mit der Magd Hagar. Auf Anraten seiner Frau, weil sie sagt, wir kriegen keine Kinder, damit er überhaupt Nachkomme ist. Hier ist meine Magd, geh zu ihr ein und das ist dann unser Kind. Hatte ich ja gesagt, Abraham hat das getan. Und dann hat aber Gott später gesagt, nein, der nicht, und hat ihm eine Nachkommenschaft mit Sarah verheißen, die dann auch kam. Das ist Isaak. Und davon spricht er, denn es ist geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd und einen von der Freien. Das ist Sarah. Sarah war die freie Frau. Die wirkliche Ehefrau auch. Sie war keine Sklavin. Wie die Hagar war Sklavin. Und dann sagt Paulus, dass die von der Magd, ja, da war der Abraham noch zeugungsfähig, nicht? War schon alt, aber er war noch zeugungsfähig. Und mit der hat er dann ein Kind gehabt. Aber dann einige Jahre später, da sagt Gott, nein, nicht den. Du sollst ein Kind mit deiner wirklichen Frau haben. Und hatte ich vorhin schon gesagt, 99 Jahre alt. Und da ging gar nichts mehr. Da ging nichts mehr. Und darum war Isaak ein Sohn der Verheißung. Das heißt, da hat Gott alles getan. Da konnte Abraham nichts mehr tun. Sarah auch nicht mehr. Das war ein Wunder. Das war ein Wunder, was Gott bewirkt hat, dass da nochmal ein Kind kam. Als Gott da kam zu Abraham und ihm gesagt hat, du wirst ein Kind kriegen, nicht? Da hat die Sarah ja am Zelteingang gelauscht, hat da so zugehört, nicht? Und hat das mitgekriegt und hat im Zelt laut gelacht. Mein Mann, der soll noch mal Lust haben? Das war alles bei dem vorbei, schon längst. Gott, die Bibel spricht da ja ganz, ich sage das absichtlich, die spricht da ganz natürlich über diese Dinge. Und sagt, da war nichts, da war keine Regung mehr bei Abraham. Nicht? Und darum hat die Sarah da einfach gelacht, die hat gesagt, das ist doch aus. Und dann hat Gott gesagt, Sarah hat gelacht. Ich habe nicht gelacht. Doch, du hast gelacht. Und du wirst einen Sohn kriegen, du wirst es sehen. Gott hat sein Wort gehalten. Und darum, der eine Sohn, da konnte Abraham noch wirklich zeugen. Und das war aufgrund dessen, dass er noch dazu potent war. Das war nach dem Fleisch. Aber der sei Isaak, da war er unfähig zu zeugen. Und darum war es nach Verheißung eine Gabe Gottes. Und das sagt er, das hat einen bildlichen Sinn. das, was damals stattgefunden hat, das hat eine geistliche Bedeutung. Und die Bedeutung ist, der eine Sohn, der von der Magd ist, der von der Sklavin ist, der spricht von dem Bund vom Sinai, vom Gesetz. Denn das Gesetz bringt ihn Knechtschaft. Das Gesetz sagt, du sollst wie ein Sklave. Und dieser Sohn war ja der Sohn einer Sklavin. Aber der andere Sohn, der Isaak, das war der Sohn von Sarah, der freien Frau. Und er sagte, das ist, was jetzt dieser neue Bund ist, das ist der Bund, den Gott gleichsam jetzt mit uns gemacht hat. Er geht dann noch so weiter, er vergleicht, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Er sagt, Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, das ist also da, wo das Gesetz ist. Und es entspricht dem jetzigen Jerusalem. Das meint das Jerusalem damals auf der Erde, wo die Juden wohnten, wo der Tempel war, wo das Gesetz war. Und dann sagt er, das Jerusalem droben, und damit meint er das himmlische Jerusalem. Das himmlische Jerusalem. Und davon ist Sarah ein Bild. Das ist frei, so wie Sarah die freie Frau war. Viel mehr will ich hier nicht sagen. Er sagt dann aber, ihr Brüder, ihr Galater, ihr seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Und dann kam noch etwas. Damals, dieser Isaak war ja einige Jahre älter. Dieses Kind, dieser Magd war einige Jahre älter als der Isaak, der Sohn nach der Verheißung. Und da muss es wohl mal so gewesen sein, dass der Ismael gespottet und gelacht hat über den Isaak. Wir können uns das ja mal vorstellen, nicht? Da hat vielleicht der Isaak so als kleines Kind irgendwas Unsinniges getan, machen ja manchmal kleine Kinder, und der ältere Bruder, Halbbruder, der hat sich halt totgelacht darüber. Nicht? Der da, was macht denn der für ein Blödsinn, ja? Und das greift jetzt Paulus auf und sagt, so wie der nach dem Fleisch geborene, das ist Isaak, den nach dem Geist geborene, nein, das ist Ismael, nicht? Das ist der Sohn von Hagar, den nach dem Geist geborene, das ist Isaak von Sarah, verfolgte, so auch jetzt. Das heißt, die Juden verfolgten damals die Christen. Die unter Gesetz standen, verfolgten die Christen. Die Christen sind von den Römern verfolgt worden, das stimmt auch. Aber die Christen sind auch von den Juden verfolgt worden. Ich bin kein Antisemit, nicht? Aber das war damals so. Denken wir nur an Paulus. Paulus ist gesteinigt worden von wem? Von Juden. Es waren immer die Juden, die überall, wo er hinkam, wenn es dort Juden gab, die früher oder später gegen Paulus losgegangen sind, ja? Und darum sagt er, das war ja doch damals schon so. Dieser Ismael, der Sohn der Magd, der hat doch gespottet über den Isaak, hat schlecht geredet über ihn. Und jetzt passiert dasselbe wieder. Die Juden, die nach dem Gesetz sind, sie verfolgen diejenigen, die nach der Gnade sind, die Christen. Nun, ich möchte diesen Punkt dann auch rasch schließen. Und jetzt kommen wir ein bisschen noch. Wie lange habe ich noch? Eine halbe Stunde?
Bis zum Ende.
Bis zum bitteren Ende. Zu den letzten zwei Kapiteln, wo es jetzt praktisch wird. Freiheit des Christus und Wandel im Geist. Das ist die Überschrift über Kapitel 5. Noch einmal zeigt er in den Versen 1 bis 6, dass sie, wenn sie sich jetzt unter Gesetz stellten, aus der Gnade gefallen waren. Vers 3 und 4, ich bezeuge aber wiederum jedem Menschen, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Der sagte also, ihr lieben Galater, wenn ihr euch jetzt beschneiden lasst, dann bitte, das geht nicht nur darum, dass da ein Stück Fleisch von der Vorhaut eures Gliedes abgeschnitten wird. Das ist ein äußerliches Zeichen. Aber was damit wirklich geschieht, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann sagt ihr damit, wir wollen dem Gesetz gehorchen. Und dann stellt ihr euch unter das Gesetz und dann seid ihr, dann habt ihr eine Verpflichtung, das ganze Gesetz zu halten. Und Paulus wusste schon, das schafft er ja gar nicht. Das schafft er nicht. Wenn ihr euch da drunter stellt, wir Juden haben das ja jahrhundertelang versucht. Wir standen ja wirklich unter dem Gesetz. Gott hatte es uns gegeben als Zuchtmeister, als Erzieher. Wir haben jahrhundertelang Erfahrung damit. Und darum sagte Petrus, das ist ein Joch, das unsere Väter nicht zu tragen vermochten. Viel zu schwer, schafft man nicht. Nicht wahr, die Juden, als Gott das Gesetz geben wollte, da hatten die Juden gesagt, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Alles, was er gesagt hat, wollen wir tun. Das war so töricht. Statt zu sagen, Gott, das können wir gar nicht. Das schaffen wir nicht. Dann hätte Gott gesagt, ja, das wollte ich euch gerade damit zeigen. Ich wollte euch Gnade geben. Aber wenn ihr sagt, das schaffen wir, wir wollen das tun, dann macht's mal. Hier, versucht's mal. Jahrhunderte haben sie es versucht und nicht geschafft. Keiner hat es geschafft, nicht einer. Aber jetzt die da, die das Gesetz nie hatten, jetzt wollten die noch da drunter kriechen. Und Paulus rauft sich gleichsam die Haare und sagt, wie können die nur? Er sagt, dann seid ihr schuldig, dann müsst ihr alles halten. Dann seid ihr von Christus abgetrennt. Entweder gerechtfertigt aus Glauben oder gerechtfertigt aus dem Gesetz, beides zusammen geht nicht. Wenn ihr euch jetzt unter Gesetz stellt, dann, ja, ihr seid aus der Gnade gefallen. Kapitel 4. Jetzt Vers 5 und 6, sehr schön. Denn wir erwarten, das sind jetzt das sind die wirklichen Christen, wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Merken wir was, Geschwister, hier drei Worte?
Glaube, Liebe, Hoffnung.
Dieses Dreigestirn, was wir öfters haben, auch im Thessalonicherbrief. Glaube, Liebe, Hoffnung. Wunderbare Worte. Naja, das war jetzt nochmal das Inhaltsverzeichnis. Die Stellung des Christen ist folgende. Er weiß durch den Glauben, dass die Gerechtigkeit nur durch den Herrn Jesus zu erreichen ist, durch Glauben an ihn. Und er hofft auf die Herrlichkeit. Das ist wirklich das, was den christlichen Glauben auszeichnet. Die Hoffnung der Gerechtigkeit, das will heißen, die Gerechtigkeit haben wir schon, ist nicht die Hoffnung auf Gerechtigkeit, sondern wir besitzen die Gerechtigkeit und die ist uns geschenkt und daraus haben wir eine Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und der Glaube wirkt durch die Liebe. Das Gesetz hat mit Liebe gar nichts zu tun. Böse Einflüsse, die Verse 7 bis 12. Ehe lief gut. Sie hatten gut im Glauben angefangen. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Geschwister, wenn man das Gesetz halten will, gehorcht man nicht der Wahrheit. Das ist einfach so. Man gehorcht nicht der Wahrheit, nämlich die Wahrheit ist, dass wir verloren waren. Und dass Gerechtigkeit nur aus Glauben kommt. Und wenn man meint, Gerechtigkeit komme aus dem Gesetz, dann war es jetzt überhitzt. Irrt man sich. Jetzt haben wir den Bibeltext nicht mehr, jetzt muss ich den lesen. Bitte?
Deswegen hat man ewig die Probleme in manchen Gemeinden, wenn es irgendwie nach Gesetz geht.
Na ja. Ist nicht so schlimm, ich kann es ja lesen, welchen Vers ich jetzt meine. So, ich meine jetzt Folgendes, Galater Kapitel 5, kommt er wieder? Ah ja, er hat sich erholt, er hat den Blessen. Kommt wieder, vielleicht. So. Ja. Ich meine jetzt folgenden Vers. Vers 10. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer es auch sei. Das ist ein sehr schöner Vers. Paulus war wirklich in ganz großer Sorge, dass sie diesen Einflüsterungen das Ohr geliehen hatten, nun auf gesetzliche Weise weiterleben wollten. Und doch sagt er, ich habe Vertrauen zu euch im Herrn. Im Herrn war doch noch Vertrauen da, dass sie das nochmal alles überdenken, dass sie nicht anders denken würden wie vorher auch. Und dann, jetzt zeigt er noch etwas. In dem Vers 11. Ja, ihr Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, was werde ich noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes weggetan. Es ist interessant, dass Petrus und Jakobus, da lesen wir nie, dass die so von Juden verfolgt wurden wie Paulus. Das lag daran, dass er diese Freiheit vom Gesetz in ganz besonderer Weise aussprach und dafür einstand. Und das brachte ihm natürlich den Hass der Juden ein. Und er sagte, ja, wenn ich darüber schweige, wenn ich sage, ja, ja, ihr müsst beschnitten werden, dann würden mich die Juden als einen sehen, na ja, der ein paar komische Gedanken hat, aber sonst noch auf jüdischem Boden steht. Aber dadurch, dass ich die Beschneidung nicht verlange für die aus den Nationen, und ich bin ja ein Jude von Geburt, da errege ich all ihren Feindschaft. Und er sagt, und die anderen, die euch sagen, ihr müsst beschnitten werden, die sind gleichsam fein raus. Die wollen halb Christen und halb Juden sein. Die wollen es mit den Juden nicht verderben und dadurch entgehen die der Verfolgung. Aber ich habe Verfolgung, weil ich diese neue Stellung einnehme. Nun, die Verse 13 bis 15. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Es gibt ein Problem, das wird in Römer Kapitel 6 auch genannt. Da wird auch davon gesprochen, dass wir nicht mehr unter Gesetz stehen. Und dann ist dann plötzlich die Frage, ja, wenn wir nicht mehr unter Gesetz stehen, dann können wir ja sündigen. Dann können wir ja drauf losleben. Wir stehen ja nicht mehr unter Gesetz. Wir müssen das nicht mehr. Jetzt können wir sündigen. Und die Gnade vergibt alle Sünden. Die Gnade vergibt alle Sünden. Gesetz gilt nicht mehr, dann können wir unseren eigenen Willen tun und die Gnade vergibt alles. Und da sagt Paulus, das sei ferne. Das kommt überhaupt nicht in Frage, sagt Paulus. Nein, dass die Freiheit vom Gesetz heißt nicht die Freiheit zu sündigen, sondern heißt im Geiste zu leben, in der Liebe einander zu dienen. Und ich finde das sehr schön. Wir hatten vorhin gesagt, das Gesetz sagt immer nur, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Stehle nicht, lüge nicht, brech die Ehe nicht, töte nicht, also morde keinen Menschen. Nein, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Jetzt gilt das Gesetz nicht mehr. Also darf ich töten, darf ich stehlen, darf ich Ehe brechen, darf lügen? Nein. Nein, nein. Durch die Liebe dienet einander. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wir sollen diesem Zug der Liebe folgen. Da ist zum Beispiel im Epheserbrief, da wird auch einmal gesagt, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Die Epheser, die kamen auch aus den Heiden und die haben, bevor sie sich bekehrt haben, sehr oft was mitgehen lassen. Und da sagt Paulus, wer gestohlen hat vor seiner Bekehrung, bitte nicht. Jetzt könnte man denken, ja Paulus, was machst du denn jetzt? Jetzt fängst du ja doch an, ein Gebot zu bringen. Die sollen nicht mehr stehlen. Jetzt hast du ja doch die wieder unter Gesetz gesetzt. Du sollst nicht stehlen, das ist eins der Gebote. Was machst du denn jetzt, Paulus? Hier hast du gesagt, wir stehen nicht unter Gesetz. Und den Ephesern schreibst du, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Ja, aber da bleibt Paulus nicht bei stehen. Paulus sagt nicht, der stehle nicht mehr, das sagt er schon. Er geht dann aber weiter. Sondern arbeite vielmehr, damit er etwas hat, um den Bedürftigen mitzuteilen. Seht ihr, das ist viel mehr wie das Gesetz. Das Gesetz sagt nur, du sollst nicht stehlen. Paulus sagt, die Minimalforderung lassen wir mal stehen. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Du sollst arbeiten, damit du etwas hast. Und dann gibt es Menschen, die sind bedürftig. Die haben Not, die haben Mangel. Und dann gib ihnen. Das ist also nicht nur nicht stehlen, sondern anderen geben. Seht ihr, das hat das Gesetz nirgendwo gesagt. Das Gesetz hat nur gesagt, tu bitte das Böse nicht. Aber das ist für den Christen viel zu wenig. Der soll nun nicht nur das Böse nicht tun, der soll das Gute wirken. Und wer das Gute wirkt, der tut das Böse ja nicht. Wenn ich meinem Nachbarn gebe, dann bestehle ich ihn nicht. Ganz klar nicht. Aber ich tue mehr als ihn nur nicht bestehlen. Ich schenke ihm was. Und das ist das christliche Leben. Nun hier ein Satz. Das Der Mensch, der ist furchtbar. Also der natürliche Mensch. Diese beiden Sätze machen das klar. Hat Gott das Gesetz gegeben, um den Menschen von der Sünde zu überführen? So wollte der Mensch das Gesetz brauchen, um Gerechtigkeit zu erwirken. Also nochmal, Gott hatte das Gesetz gegeben, damit der Mensch die Sünde erkennt. Der Mensch gebraucht aber das Gesetz falsch. Er meint damit, gerecht zu werden. Gott hatte das Gesetz zu was ganz anderem gegeben, damit der Mensch merkt, ich bin ein Sünder. Handelt Gott dagegen in Gnade, das heißt jetzt nicht Gesetz, handelt Gott in Gnade, um den Menschen über die Sünde zu erheben, über die Sünde, und von ihrer Herrschaft zu befreien, so will das Fleisch die Gnade als einen Anlass benutzen, um ohne Schranken zu sündigen. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert, die beiden Sätze. Gott gibt das Gesetz, der Mensch wendet das Gesetz falsch an. Gott hat das Gesetz gegeben, damit dem Menschen klar wird, du bist schlecht. Das zeigt ihm das Gesetz, damit er endlich merkt, ich bin verloren, dazu hat es Gott gegeben, um ihm die Augen zu öffnen über seinen Zustand. Aber der Mensch benutzt das Gesetz und meint, er könnte damit gerecht werden. Jetzt sagt Gott, Gesetz zu Ende. Ihr habt es ja hoffentlich endlich gelernt, nach 1500 Jahren, dass das der falsche Weg ist. Jetzt gebe ich euch die Gnade. Was macht er jetzt? Jetzt meint er, die Gnade ist die Freiheit zu leben, wie man will. Der natürliche Mensch, er handelt mit dem Gesetz falsch, er handelt mit der Gnade falsch. Ja, er benutzt dann die Gnade als Freibrief zum Sündigen. Das sehen wir in Römer 6. Das ist schlimm. Der von Gott geliebte und von sich selbst befreite Mensch ist frei, um anderen in Liebe zu dienen. Und erfüllt so, ich möchte sagen, nebenbei das Gesetz. Er erfüllt das Gesetz nicht um des Gesetzes willen, sondern er tut viel mehr als das Gesetz. Ich weiß nicht, seid ihr alle glücklich? Glückliche Menschen? Es gibt so viele Menschen, die wissen nicht, dass sie geliebt sind. Und solche Menschen sind arme Menschen. Die haben keinerlei Selbstwertgefühl. Die fühlen sich immer benachteiligt. Das sind keine glücklichen Menschen. Die höchste Persönlichkeit im ganzen Universum ist Gott. Der liebt mich. Der hat seinen Sohn für mich gegeben. Ich bin geliebt. Von der größten Persönlichkeit, die es im Universum gibt. Und jeder, der hier an den Herrn Jesus glaubt, ist ein geliebter Mensch. Ein wirklich geliebter Mensch. Ich muss nicht mehr um Liebe ringen. Ich bin von dem höchsten Wesen, das es gibt, unendlich geliebt. Und ich bin befreit von meiner Sündenlast. Ich bin ein freier Mensch. Jetzt bin ich frei für andere. Gott sorgt für mich. Gott kümmert sich um mich. Ich muss mich nicht mehr abquälen für mich selbst. Gott, oder darf ich sagen, der Herr Jesus hat sich abgequält für mich. Auf dem Kreuz, ja. Da hat er Qualen gelitten für mich. Er hat für mich alles getragen. Und ich bin geliebt. Und von Gott angenommen. Und damit bin ich frei, für andere da zu sein. Weil ich mich nicht mehr um mich selbst in dieser Weise kümmern muss. Das ist wirklich das christliche Leben. Der Wandel im Geist. Der Satz stimmt. Durch den Geist geleitet zu leben, ist die einzige Möglichkeit, nicht zu sündigen. Und das müsst ihr euch gut merken. Ich vergesse den auch manchmal. Nach dem Gesetz zu leben, dass du sagst, nee, ich muss peinlich das Gesetz halten. Versuch das mal. Ich weiß nicht, ob ihr Römer 7 kennt. Da kommt man dann dahin. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Das führt zur völligen Verzweiflung. Das schafft man nämlich nicht. Nein, wenn man sich unter Gesetz stellt, dann wird Gott einem zeigen, das kannst du nicht. Das schaffst du nicht. Das ist ein völlig falscher Weg. Nein, durch den Geist geleitet zu werden. Der Geist Gottes wohnt in jedem Gläubigen. Und er will uns leiten. Wir dürfen jeden Morgen fragen, Herr Jesus, du hast heute ein Programm für mich. Du willst heute mich benutzen. Zeig mir wie. Zeig mir, was ich tun soll. Er will das tun. So wird man durch den Geist geleitet. Wir haben jetzt ja, das ist ja zwei Naturen in uns, nicht? Das ist hier, wenn wir haben, Vers 16 und 17, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das ist, also da wir haben zwei Mächte in uns. Das eine ist die alte Natur oder das Fleisch. Das ist, was sündigen will. Dann haben wir die neue Natur und den Geist Gottes. Und die wollen das andere. Und ihr habt vielleicht schon mal diesen Vergleich gehört. Der ist aber wirklich sehr, ja, der ist sehr hilfreich. Stellt euch vor, ihr habt einen Hund, einen starken, großen Hund, so einen richtig Schäferhund, ganz stark. Und ihr habt einen Adler. Und die sind miteinander mit einer Kette verbunden. So, wenn ihr jetzt andauernd dem Hund Futter gebt und dem Adler nichts gebt, was passiert? Das ist ja ganz klar. Der Adler wird immer schwächer, der lässt nur noch die Flügel hängen, Der kann nicht mehr und der Hund, der schleppt den Adler hinter sich her. Wenn er jetzt aber dem Hund nichts zu fressen gibt und dem Adler immer schön Nahrung gibt, dann wird der Adler schön stark, die Flügel kräftig und der Hund, der fällt zusammen immer mehr. Und irgendwann geht der Adler und trägt den Hund davon, durch die Lüfte. Das ist ein Bild mit unseren beiden Naturen. Der Adler ist dieses neue Leben. Der Hund, in der Bibel ein unreines Tier, das ist, deswegen habe ich dieses Bild des Hundes genommen. Wenn ich dem füttere, wenn ich dem Nahrung zu, ja, dann muss ich mich nicht wundern, dass mein geistliches Leben ganz da unten am Boden rumkriecht. Ich muss den Adler füttern. Das neue Leben. Ich darf im Wort Gottes lesen. Und dann nähere ich damit den neuen Menschen. Aber das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Mir ist neulich wieder ein Bibelvers so groß geworden. Der gehört jetzt nicht, so am Rande gehört er auch hierhin. Da heißt es im 2. Korintherbrief, dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und verwandelt werden in sein Bild. Beachtet, dass da nicht steht, ihr müsst das tun und dann müsst ihr in sein Bild verwandelt werden, sondern da steht, wir tun das und werden in sein Bild verwandelt. Das geschieht automatisch. Das geschieht, ohne dass wir da pumpen oder uns fleißig bemühen. Wir müssen nur den Herrn Jesus anschauen. Das tun wir, wenn wir in seinem Wort, in den Evangelien lesen. Schau ihn an. Betrachte ihn, denke über ihn nach. Und dann sagt das Wort einfach, wir werden verwandelt werden. Wir werden. Das geschieht ganz automatisch. Ein Bild, als Stephanus den Herrn Jesus im Himmel sah. Das war natürlich ein besonderes Ereignis. Ja. Da hat der Herr Jesus mal den Vorhang weggenommen. Und dann sah Stephanus, der gerade gesteinigt wurde, den Herrn Jesus im Himmel. Und was lesen wir dann von Stephanus? Sein Angesicht glänzte wie das eines Engels. Wie hat denn das der Stephanus gemacht, dass sein Angesicht wie ein Engel glänzte? Hat er sich Schönheitscreme ins Gesicht geschmiert? Nein, natürlich nicht. Der hat auch nicht eine Glühbirne gegessen. Ja, das geht auch nicht. Nein, der hat gar nichts getan, außer Christus in der Herrlichkeit angeschaut. Das hat er getan. Und dann glänzte sein Angesicht wie das eines Engels. Das müssen wir, was wir tun müssen. Das ist christliche Freiheit. Ein Wandel im Geist führt zu einem heiligen Leben ohne Gesetz. Brauche ich das Gesetz nicht. Ich folge dem Geist Gottes. Und das ist ein wirklich heiliges Leben. Dann in den Versen nachher, die sind ja sehr bekannt, werden die Werke des Fleisches beschrieben. Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit und so weiter. Und danach wird die Frucht des Geistes beschrieben. Das sind diese Worte: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche gibt es kein Gesetz. Natürlich steht nicht im Gesetz. Im Gesetz steht, machen wir mal eins, wo haben wir das? Haben wir Hurerei hier irgendwo? Ja, hier. Ne? Du sollst nicht Ehe brechen. Ist eine Form der Hurerei, ist nicht die einzige, ist eine Form der Hurerei, Ehebruch. Ne? Da steht, du sollst nicht die Ehe brechen. Aber steht irgendwo im Gesetz, du sollst nicht lieben, na klar, das ist ja unsinnig, du sollst nicht lieben. Aber steht auch nicht da, du sollst lieben. Ne? Ja doch, deinen Nächsten wie dich selbst, aber unter den 10 Geboten direkt steht das nicht. Nein, da gibt es kein Gesetz. Wenn jemand in diesen Dingen lebt, dann wird niemand sagen, ja, das muss aber gesetzlich geregelt werden oder das muss vorgeschrieben werden. Und wenn wir diese Worte sehen, das ist der Herr Jesus. Ne? Das ist der Herr Jesus. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit. Das ist der Herr Jesus hat jeden dieser Tugenden gehabt, jede. Da fehlte keine bei ihm. Und was haben wir gesagt? Den Herrn Jesus anschauen, dann werden wir verwandelt in sein Bild. Und dann wird bei uns das mit der Zeit genauso gefunden werden. Einfach sich mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Das färbt ab. Das färbt ab, sage ich mal so. Ja, die Werke des Fleisches färben das, die Frucht des Geistes. Übrigens ist es interessant, es heißt die Werke, Mehrzahl des Fleisches, es heißt aber nicht die Früchte des Geistes, es ist eine Frucht. Ja. Eine Frucht. Der Geist bewirkt alles das. Der Geist bewirkt nicht bei dem einen Freundlichkeit, aber Langmut hat er überhaupt nicht. Und bei dem anderen bewirkt er Langmut, aber freundlich ist er überhaupt nicht. Nein, der Geist bewirkt immer alle Tugenden in einem Menschen. Nicht nur die eine oder die andere und die dann nicht dafür. Er bewirkt alles. Ja, dann kommt ganz zum Schluss noch einmal diese nochmalige Aufforderung. Wenn wir durch den Geist Gottes leben, Vers 25, lasst uns auch durch den Geist wandeln. Das will so viel sagen, der Geist Gottes, er hat euch zur Bekehrung geführt. Wenn wir an Johannes 3 denken, nicht? Der Geist, ihr seid auch von Neuem geboren aus Wasser und Geist. Das Wasser ist übrigens nicht das Taufwasser. Das Wasser ist ein Bild des Wortes Gottes. Das Wort Gottes nach dem Petrusbrief ist der Same der Wiedergeburt. Das Wort Gottes und der Geist Gottes bewirken diese neue Geburt. Wir haben Leben erhalten durch den Geist Gottes. Aber der hat uns nicht nur das Leben geschenkt und jetzt sollen wir wieder unter das Gesetz uns stellen. Nein, derselbe, der uns das Leben geschenkt hat, der will auch uns leiten jetzt. Beides tut der Geist. Ja, ich kann da nicht auf alles mehr eingehen. Kommen wir noch ganz kurz zu Kapitel 6. Ich hoffe, ihr habt noch ein ganz bisschen Geduld. Die ersten 5 Verse, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut, wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Einer trage des anderen Lasten. Und so erfüllt, jetzt kommt doch ein Gesetz, das Gesetz des Christus. Denn, ich sag nachher was dazu. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er an sich selbst allein und nicht an den anderen Ruhm haben. Denn jeder wird seine eigene Last tragen. Wisst ihr, die da kamen und sagten, ihr müsst beschnitten werden, die haben Lasten aufgelegt. Die haben jemanden, der frei war, der keine Bürde hatte, dem haben sie einen dicken Sack auf den Rücken gelegt. Das Gesetz. Das Gesetz knechtet. Das Gesetz legt Lasten auf. Nein, beim Christen ist es gerade umgekehrt. Ich habe erstmal meine eigene Last zu tragen. Das meint alle Schwierigkeiten und Nöte, die ich durchaus auch habe. Aber in Bezug auf den anderen, Vers 2, einer trage des anderen Lasten, nicht dem anderen Lasten auflegen, sondern dem anderen helfen, dass man ihm behilflich ist in seinen Umständen. Wie ist das, wenn wir in der Gemeinde zusammen sind? Und da sagen wir mal, da ist ein Bruder oder eine Schwester, die im Allgemeinen glücklich aussehen. Ein Lächeln auf dem Gesicht, man merkt, die freuen sich. So, und jetzt kommt ihr wieder zusammen und ihr merkt, der Bruder oder die Schwester haben ein ganz trauriges Gesicht. Was macht ihr? Man muss natürlich ein bisschen Anstand wahren, man muss auch vielleicht nicht, aber damit wird doch, man wird es erstmal registrieren, man wird denken, Mensch, was hat denn der, nicht? Was ist denn mit dem los? Der kann ja gar nicht mehr lachen. Der freut sich ja gar nicht mehr. Und dann wird man vielleicht mal ganz vorsichtig fragen, du, bedrückt dich irgendwas? Hast du irgendetwas? Das ist normal. Und wenn dann ein gutes Vertrauensverhältnis ist, dann wird er auch sagen, ja du, ich hab Not. Eins von meinen Kindern gehorcht nicht oder hat sich von meinem Jesus abgewandt. Oder ich habe meinen Arbeitsplatz verloren. Oder ich habe vom Arzt eröffnet bekommen, ich habe Krebs. Alle solche Dinge kann man sich doch vorstellen. Ne? Gibt es ja viele Dinge, die Lasten sein können. Ja, und wenn die Liebe des Christus uns treibt, dann werden wir sowas bemerken, dann werden wir darauf da sensibel sein und werden in geeigneter Form mal nachfragen, du, ist irgendetwas? So handelt die Liebe, das Gesetz handelt so nicht. Einer trage des anderen Last. Ganz oben haben wir einen Fehltritt. Wisst ihr, jemand, der gesetzlich ist und da macht jemand einen Fehltritt, wisst ihr, was der macht? Was hast du denn da gemacht? Wie kannst du nur? Sowas darf man doch nicht tun. Ja, so ist jemand, der gesetzlich ist. Aber jemand, der geistlich ist, geht nicht so vor. Ein Geistlicher, der versucht, den im Geist der Sanftmut zurechtzubringen. Nicht, dass er das gut heißt, dass der gesündigt hat und sagt, hast du prima gemacht. So nicht. Aber auch nicht sagen, hör mal, wie konntest du nur? Das hilft dem anderen überhaupt nicht. Sondern in Liebe mit ihm reden. Sagen, du, kann ich dir helfen da? Dann sehen wir jetzt hier dieses letzte Kapitel, nicht? Es ist alles, wir hatten gesehen, Gesetz sagt immer nur, tu das nicht, tu das nicht, tu das nicht. Und das neue Leben, es will nicht nur das Böse nicht tun, es will Gutes tun. Es will dem anderen behilflich sein. Und das geht jetzt so durch. In dem Vers 6 bis 10 geht es ums Gute tun. Wer in dem Wort unterwiesen wird, Teilhaber von allem Guten dem mit, der ihn unterweist. Übrigens, ja, das gilt natürlich für solche wie Paulus zum Beispiel, die ihren ganzen Beruf aufgegeben hatten, obwohl Paulus das nie ganz getan hat. Nicht? Manchmal hat er wieder Zelte gemacht, nicht? Aber ab und zu wurde er auch unterstützt von Gläubigen für seinen Lebensunterhalt. Das ist damit gemeint. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Das ist wirklich ein Grundsatz in der Schrift. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Ich will euch das an einem Beispiel ganz deutlich machen. Das ist mir die letzte Zeit wieder so aufgefallen. Ihr kennt die Geschichte von Jakob, nicht? Dass Jakob seinen Bruder Esau um das Erstgeburtsrecht betrogen hat, nicht? Zusammen mit seiner Mutter. Da hat er ein Ziegenfell drüber getan und dann hat er so getan, als ob er Esau wäre, nicht? Und der Vater, der schon blind war, die Stimme, oh, komisch, das kam dem Vater komisch vor, nicht? Aber dann hat er ihn betastet und hat gesagt, doch, ist Esau. Dann hat er ihn gesegnet. So, das war Betrug von Jakob. War eindeutig Betrug. Und das hat er geerntet. Er musste dann fliehen, weil sein Bruder Esau ihm nachstellt. Der ist natürlich auf 180, ne? Der Esau, ist ja klar. Der will den umbringen, seinen Bruder. So wie Kain den Abel. Und dann wird Jakob fortgeschickt. Die Mutter macht das ganz geschickt. Die sagt, schiebt einen ganz anderen Grund vor. Die sagt, also die Frauen von dem Esau hier, die gefallen mir überhaupt nicht, meine Schwiegertöchter. Und der Jakob, der soll andere Frauen haben, nicht hier aus der Gegend. Schickt den mal fort, nicht? In Wirklichkeit hat die Mutter natürlich gedacht, war besorgt um sein Leben, nicht? Dass der Esau da zulangt. Und dann hat sie den Grund vorgeschoben und der Isaak hat dann seinen Sohn weggeschickt. Und dann kommt er ja zu seinem Onkel Laban. Und da ist eine Tochter von dem, die gefällt dem so gut. Das ist die Rahel. Und da sagt der Vater, du hast ja nichts. Kommst ja hier an ohne was. Jetzt kannst du mal 7 Jahre arbeiten bei mir. Und dann gebe ich sie dir. Hat er 7 Jahre gearbeitet. Aber die Rahel hatte eine ältere Schwester. Die war bloß nicht ganz so schön. Das war die Lea. Und was hat dann der Laban gemacht? Der hat gesagt, das kommt gar nicht in Frage, dass der die Jüngere kriegt. Erstmal muss die Ältere verheiratet sein. Und dann war es Nacht. Nacht. Es war dunkel und dann schiebt er die Lea ins Zelt vom Jakob. Und die hatten keine Beleuchtung in den Zelten. Der Jakob hat geglaubt, es sei die Rahel. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Er hatte genau so seinen Vater betrogen. Er hatte gesagt, gleichsam, ich bin Esau und war Jakob. Und jetzt bekommt er genau auf die gleiche Weise die Lea untergeschoben. Und er meinte, es sei Rahel. Am Morgen hat er es gemerkt, nicht? Das ist sehr, sehr ernst. Was wir säen, das werden wir ernten. Jede Ungerechtigkeit, jedes Bösartige, was wir anderen Menschen zufügen, werden wir früher oder später ernten. Aber wenn wir das Gute säen, wenn wir die Liebe säen, dann werden wir das auch ernten. Vielleicht nicht in diesem Leben, aber ganz sicher danach. Und da sehen wir hier dieser Grundsatz, fürs Fleisch säen und der wird Verderben ernten. Für den Geist säen, das bedeutet auch im Geiste zu leben, nach dem Geiste zu wandeln, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Das ist das Gesetz des Christus. Das Gesetz des Christus ist einfach nicht das nicht, das nicht, das nicht. Zu lieben und Gutes zu tun. Das ist das Gesetz des Christus. Dann in den Versen 11 bis 14, wir kommen langsam zum Schluss, sagt er, seht, welch einen langen Brief ich euch geschrieben habe mit eigener Hand. Die meisten Briefe, alle, außer, soweit ich weiß, alle, außer dem Galaterbrief, hat Paulus diktiert. Vielleicht hatte er wirklich eine Schwäche mit den Augen, weil er ja zu den Galatern sagt, ihr hättet eure Augen ausgerissen und mir gegeben. So lieb habt ihr mich gehabt, damals. Jetzt sieht die Sache ein bisschen anders aus. Es kann sein, dass er ein Augenleiden hatte und dass ihm dieses Schreiben, dieses beschwerlich fiel, weil er vielleicht nicht so gut sah. Und so hat er die anderen Briefe diktiert und hat nur unterschrieben. Die Unterschrift am Ende, die stammte von ihm. Und dass man daran erkennen könnte, das sind die Gedanken von Paulus, wenn auch ein anderer die Feder geführt hatte. Aber es wurde ihm diktiert. Aber diesen langen Brief, den hat er mit eigener Hand geschrieben. Und es scheint mir folgender Grund zu sein. Das ist der ernsteste Brief, den Paulus schreibt. Wo er wirklich, wie gesagt, gar nicht mal richtig grüßt, wo er nicht danken kann. So ernst war dieser Brief. Und es scheint mir, dass er aus lauter Liebe gesagt hat, das will ich keinem anderen in die Feder diktieren. Die Sorge, die ich um die Galater habe und was ich ihnen schreiben muss, das muss jetzt nicht unbedingt noch der Schreiber auch noch wissen. Dann mache ich mir die Mühe und schreibe das selbst, damit der Kreis derer, die über diese Not wissen und über diese Schwierigkeiten möglichst klein bleibt. Das ist Liebe, was ihn hat so handeln lassen. Das war auch Liebe. Hat er sich solch eine Mühe gegeben mit eigener Hand. Das schreibt er hier extra. Seht, welch einen langen Brief ich euch geschrieben habe mit eigener Hand. Und dann sagt er, was der Beweggrund ist, derer, die sie da auffordern wollten, sich beschneiden zu lassen. So viele im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch beschnitten zu werden, nur damit sie nicht verfolgt werden, um des Kreuzes Christi willen. Er wurde ja verfolgt. Und dann sagt er, und die da so euch unters Gesetz bringen wollen, ich kann euch eins sagen, die tun es selbst nicht. Das ist wie bei den Pharisäern, da hat das ja Jesus auch einmal gesagt, die legen schwere Lasten auf die anderen, aber sie selbst tun es gar nicht immer. Nach außen hin tun sie es, aber in Wirklichkeit tun sie es gar nicht immer. Und so war das bei denen da auch. Und sie rühmten sich, sie sagten dann, wir haben so und so viele unter die Beschneidung gebracht, das haben wir geschafft. Ja, sie rühmten sich. Paulus dagegen sagt, ich rühme mich nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus. Das Kreuz war eigentlich nicht zum Rühmen. Ne? Das Kreuz war ein Schandpfahl. Aber Paulus sagt, dessen rühme ich mich, weil das Kreuz hat das Ende über mich gebracht. Es ist das Urteil Gottes über mich und dessen rühme ich mich. Und dann sagt er, dass ihm die Welt gekreuzigt ist und er der Welt. Wie ist das mit dir? Ist dir die Welt gekreuzigt? Was heißt, steht das Kreuz zwischen dir und der Welt? Dass du sagst, die Welt, egal welche, ob die religiöse Welt, ob die kulturelle Welt, ob die politische Welt, diese Welt hat den Herrn Jesus verworfen. Die religiöse Welt, das waren die Juden. Die politische Welt, das waren die Römer. Die kulturelle Welt, das waren die Griechen. Und in allen drei Sprachen war die Überschrift über dem Kreuz. In allen drei Sprachen. Den da, weg damit, weg damit. Die Welt will den Herrn Jesus nicht. Und wenn du zum Herrn Jesus gehörst, dann willst du mit dieser Welt noch was zu tun haben? Wir haben in einer Weise was mit dieser Welt zu tun, Menschen daraus zu rufen, zum Herrn Jesus. Aber sonst haben wir mit ihr nicht mehr viel zu tun. Die Welt war Paulus gekreuzigt. Da stand das Kreuz dazwischen. Aber ganz genauso war er der Welt gekreuzigt. Mit dem Paulus konnte die Welt nichts mehr anfangen. War ein Bruder im 19. Jahrhundert, hochbegabt, hochbegabt. Mehrere Sprachen, fließend gesprochen. Und seine Begabung war an den Universitäten bekannt. Und sie haben ihm eine Professorenstelle angeboten und haben ihm gesagt, sie könnte nützlich sein für diese Welt. Hat dieser Bruder nur gefragt, für welche Welt? Für welche Welt? Für diese Welt wollte er nicht mehr leben, wo die Professoren meinten, sie könnten so nützlich sein für diese Welt. Diese Welt war ihm gekreuzigt. Die hatte seinen Heiland gekreuzigt. Die war ihm auch gekreuzigt. Und dann haben die das ein paar Mal versucht und haben es aufgegeben, haben gesagt, so ein Spinner da, so ein Spinner da, so ein religiöser Fundamentalist. Lass die Welt ruhig so reden. Hauptsache, wir haben die Zustimmung unseres Herrn. Die Quintessenz finden wir in den Versen 15 und 16. Denn weder Beschneidung, das sind die Juden, noch Vorhaut, das sind die Heiden, ist etwas, sondern eine neue Schöpfung. Das ist das Wunderbare, wir sind aus Gott geboren. Da ist etwas völlig Neues. Das hat weder mit dem Heidentum was zu tun, noch was mit dem Judentum zu tun. Weder mit Vorhaut, noch mit Beschneidung. Was völlig Neues. Und so viele nach dieser Richtschnur wandeln werden, Friede über sie und Barmherzigkeit über den Israel Gottes. Ein schwieriger Satz, ein bisschen, für mich auch noch. Verstehe ihn nicht ganz, gebe ich zu. Aber nach dieser Richtschnur heißt, nach der Richtschnur, dass da eine neue Schöpfung ist. Und dass wir uns leiten lassen durch den Geist. Fortan, macht mir keine Mühe. Denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Das will wohl heißen, er war oft gegeißelt worden. Er hatte Striemen, nicht? Er hatte Wunden an seinem Körper, die er ertragen hatte, vor allem von Seiten der Juden. Er hatte die Bastonade bekommen, nicht? Diese Schläge auf die Fußsohlen. Hatte er alles erduldet. Eine Steinigung hatte er hinter sich. Er trug die Mahlzeichen des Herrn und sagt, und dann habt ihr mich noch so lieb, wie damals, als ich bei euch war? Ich habe euch jetzt sehr ernst geschrieben. Ich habe euch geschrieben, bitte stellt euch ja nicht unter Gesetz. Wandelt weiter im Geiste. Und bedenkt, dass ich um dieser Wahrheit willen viel Leid ertragen habe. Und dann befiehlt er sie der Gnade des Herrn Jesus an. Geschwister, Ich weiß, ich hoffe, dass hier alles Geschwister sind, solche, die wirklich an den Herrn Jesus glauben. Und ich weiß nicht, nach welchem Prinzip ihr lebt, ob das noch nach gewissen Gesetzen und Geboten ist, oder ob ihr euch wirklich durch den Geist Gottes leiten lasst. Ob ihr wirklich morgens fragt, Herr Jesus, was willst du, dass ich tun soll? Wisst ihr, dass das die zweite Frage bei der Bekehrung von Paulus war? Die erste Frage ist, wer bist du, Herr? Wer bist du? Da war dieses Licht vom Himmel gekommen. Und dann hat er den Herrn Jesus gesehen. Und dann dieses gleißende Licht vom Himmel. Und dann fragt er, wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das war die erste Frage. Wer bist du, Herr? Und als ihm das klar geworden ist, wer das ist, dann kam die nächste Frage. Was soll ich tun, Herr? Was soll ich tun, Herr? Hast du erkannt, wer der Herr Jesus ist? Das ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Das ist der, dem alle Gemacht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde. Matthäus 28. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Der ist das. Dieser Herr, der aber für dich starb, der sein Leben für dich ließ. Und wenn du das erkannt hast, dann darf und soll deine nächste Frage die sein vom Apostel Paulus. Was willst du, dass ich tun soll, Herr? Und dann wird der Herr uns das zeigen. Einem jeden persönlich. Er wird dir was anderes zeigen wie mir. Aber das ist nicht mit dem Gesetz getan. Das Gesetz war für alle Menschen gültig damals im Judentum, für alle das Gleiche. Aber du hast einen ganz anderen Auftrag wie ich. Der Herr hat für dich Werke zuvor bereitet, in denen du wandeln sollst. Er hat für mich Werke bereitet, in denen ich wandeln soll. Da gibt es nicht ja, das ist alles individuell, für jeden besonders. Wollen wir uns leiten lassen vom Geist? Wollen wir uns nicht unter Gesetz stellen? Möchte der Herr es schenken.